Opa Miyazaki, was gucken wir heute?
Heute haben wir drei Filme, in denen es richtig schön volles Pfund aufs Maul gibt.
Oh, nice. Wer bekommt auf die Fresse?
Ein Schwein, Highschool-Teenager und ein kleines Mädchen.
Yay. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte. Heute mit dem dritten Teil von Ghibli gucken, unserem schönen, jetzt habe ich sofort vergessen. Wie heißt es?
Marathon?
Nee, wenn zwei Wörter hintereinander kommen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Alliteration. Unsere schöne Alliteration für unsere neue Reihe.
Nehmt sie nicht übel, Marius erst seit 10 Minuten wach, vielleicht hört
das. Das ist ungefähr tatsächlich richtig. Guten Morgen da draußen und wir reden auch heute wieder über Ghibli-Filme. Wir schauen alle Ghibli-Filme in einem Jahr und freuen uns hier Teil 3 zu begrüßen mit zwei absoluten Hochkarätern und Poco Rosso. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Man kann nicht in jeder Folge die großen Ghibli-Klassiker haben, aber vielleicht sind ja auch die kleinen, die Unbekannten, die Filme aus der zweiten Reihe, die Filme, die unser Herz berühren. Mal gucken, ob sie das Herz von Christian auch berühren. Hi Christian.
Hallo Marius, sie berühren mein Herz, aber vielleicht nicht unbedingt auf gute Art und Weise. Nein, also es ist ja, wir sind jetzt Anfang der 90er, ne? Wir starten jetzt im Jahr 1991 und ich will nicht sagen, dass das so eine Umbruchphase ist oder so eine Identitätskrise oder so, davon ist irgendwie nichts zu spüren, aber es ist schon, gerade im Vergleich zu dem, was wir in der letzten Folge hatten, ja, Kikis kleiner Lieferservice, die letzten Glühwürmchen und Totoro, drei absolute Klassiker, ist das, was jetzt kommt, ja, du hast schon gesagt, zweite Reihe, das trifft es ganz gut, man könnte auch dritte Reihe bei zwei in dieser Filme zumindest sagen. Und das erkennt man womöglich sogar schon am Titel. Wobei das ja nicht quasi die Schuld der Filme ist, sondern eher der deutschen Verleiher, dass die hier wir kommen gleich dazu.
Ja, ein bisschen melodramatisch wird es heute, ne? Auch bei den Titeln.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, wir gucken drüber. Wir schauen alle Filme vom Studio Ghibli und ranken die ganzen ein. Und zwar in Form von Totoros. Wir geben ein bis 10 Totoros. 10 Totoros sind natürlich besser als ein Totoro. Deswegen ist das die Höchstpunktzahl, die wir noch nicht vergeben haben. Doch.
Du hast Kiki 10 gegeben? Ich glaube, ich habe Kiki 10 gegeben, ja.
Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge geben wir mal einen Überblick, wie es im Ranking steht. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich es nur nicht gerade zur Hand habe.
Nein.
Wie wir uns einsortiert haben. Nein. Das hat ganze Spannungsgründe.
Ja, aber man muss es ja auch ein bisschen besonders halten, ne? Also wenn du jedes Mal quasi offenlegst, wo wir stehen, das nimmt ja dann auch die Besonderheit des Ganzen raus.
Ja, und das ist
so ein bisschen halt auch wie mit Totoro selbst innerhalb seines Films, ne? Dadurch, dass er so selten auftaucht, ist er was Besonderes.
Genau. Und das ist auch so ein Anteaser schon für die nächste Folge. Dann hören die Leute nächste Folge, weil sie unbedingt wissen wollen, wie wir die ganzen Filme gerade eingerankt haben, weil sich keiner daran erinnern kann, inklusive uns, wie wir das in den letzten Folgen gemacht haben. Und außerdem ist es vielleicht auch interessant, im ganzen Ranking-Kontext zu sehen, wie denn große Klassiker gegenüber den kleinen Filmen so stehen. Und dann würden wir auch dringend mal mit dem ersten kleinen Film beginnen. Wir machen das Ganze chronologisch. Deswegen gehen wir jetzt in das Jahr 1991.
Jo.
Ja, genau. Und fangen an mit Only Yesterday.
Du hast den deutschen Vortitel vergessen. Tränen der Erinnerung.
Den habe ich nicht vergessen.
Der heißt er. Der hast du ausgeblendet. Okay. Ja, aber ich mach's vollständig. So lautet der deutsche Titel. Und es ist mal wieder mein Job, glaube ich, zusammenzufassen, worum es geht. Es geht um eine junge Frau, 27 Jahre, ist die bei Taeko. Die lebt in den 80ern in Tokio und will mal ordentlich Urlaub machen, ja? Will mal aufs Land fahren, mal so ein bisschen dort auch arbeiten, so wieder ein bisschen Work-Life-Balance finden, wobei dann eher Work und Life zusammenkommt in diesem Urlaub. Sie will da helfen bei der Ernte der Färberdisteln, aber das ist auch erst so in der zweiten Hälfte irgendwie relevant, denn ein Großteil dieses Films besteht eigentlich in Rückblicken zu ihrer Jugend, zu ihrer Schulzeit und was sie da so alles erlebt hat, die erste Liebe und allerlei Mobbing in der Schule und kleine nette manchmal auch weniger schöne Episoden innerhalb der Familie und das Ganze eben jetzt in Verknüpfung zu dem, was sie da erlebt auf diesem Landsitz, dieser Farm, wo es auch immer wieder Sachen gibt, die sie in ihrer Vergangenheit triggern. Und das ist im Grunde die Geschichte dieses Films.
Und ja, bedient so ein bisschen das Thema, wenn ich sagen würde, oder wenn ich mir eins rausnehmen würde, quasi, wie uns die Themen aus der Kindheit oder Ereignisse aus der Kindheit im Erwachsenenleben noch begleiten und wie sie Einfluss quasi auf uns haben. Was ich sehr schön fand, vom Prinzip. Und wenn ich einem Studio zutraue, dieses Thema gebührend aufzunehmen, dann wäre es auch das Studio Ghibli. Und auch der Regisseur ist ja Isao Takahara, Moment.
Takahata.
Der ja die letzten Glühwürmchen auch gemacht hat. Also Emotionen kann er auf jeden Fall auch. Schwierig. Das Ganze basiert auf einem Manga, wo aber eigentlich nur die Kindheitserinnerungen quasi vorkommen. Also der Manga ist quasi diese Kindheit und die Rahmengeschichte mit dem Arbeiten auf dem Land und die Rückblenden und das Ganze als Rückblenden zu verpacken, ist wohl dann, so wie ich es gelesen habe, Studio Ghibli-Sache gewesen. Oder wird nur angerissen im Buch. Und um ehrlich zu sein, fand ich auch alles, was in der Kindheit spielt und das Ganze drumherum, also das, in der Kindheit spielt, deutlich interessanter als jetzt ihr Landleben. Nicht unbedingt der Thematik willen, sondern einfach, weil es stinklangweilig inszeniert worden ist. Da reden, doch, wirklich, also da redet sie mit ihrem Love Interest quasi mal ganz gerne mal 5 Minuten über Agrarpolitik.
Achso, du meinst das in der Gegenwart, ja.
In der Gegenwart.
Das ist tatsächlich seltsam, dass auf einmal so aus dem Nichts dann so ein Monolog oder Dialog über den aktuellen Zustand der japanischen Landwirtschaft und biologische Landwirtschaft und konventionelle und so weiter da über einem ausgekippt wird. Das kommt so aus dem Nichts und es ist so ein bisschen, als ob man jetzt auf einmal in einer Vorlesung sitzt, wirkt das.
Ja, ja, auch überhaupt nicht harmonisch oder so irgendwie filmisch inszeniert, dass man das dann irgendwie einwebt in das Gespräch, irgendwie eine Metapher findet oder sowas. Nee, sondern sie reden relativ direkt darüber, was ist denn eigentlich diese hybride Landwirtschaft? Ja, das erkläre ich dir gerne. Also, das ist ganz, ganz weird. Und so geht das dann weiter und dann, bis sie dann halt wieder sich an ihre Kindheit erinnert, in ihre Schulzeit, weil es durch irgendwas getriggert wird und dann springen wir wieder in die Vergangenheit, wo sie mit ihren zwei Schwestern, älteren Schwestern aufwächst. Einer, ja, ich sag mal, fürsorglichen Mutter. Und ein etwas...
Aber auch durchaus eine gewisse Strenge, ne? Und,
ja, ja,
die Oma, wir reden immer noch Japan
in den 90ern, ne?
Also, beziehungsweise ihre Kindheit war ja dann so in den 60ern eher, also...
Das stimmt, ja, ja, Ende 60er so oder Mitte 60er, die Beatles kommen drin vor.
Genau, das ist so die Einleitung, dass ihre Schwestern so gerade die Popmusik feiern und die Beatles und erstmals Miniröcke tragen und so. Ja, ja. Und der Vater, der auf den Vater wird's noch zu sprechen kommen, dem Klischee-Vater im Grunde entspricht, der die ganze Zeit, wenn die ganze Familie sitzt am Tisch, isst und so weiter und er sitzt die ganze Zeit mit der Zeitung da, noch die Zigarette dahinter. Also, und ist die ganze Zeit nur still und wenn dann mal irgendwann ein Machtwort gesprochen werden muss, dann spricht er halt das Machtwort.
Ja, ich fand ihn bis zu einem gewissen Punkt sehr cool. Also nicht, dass er der Father of the Year wäre, aber es ich fand so seine Inszenierung irgendwie ganz, ganz lustig gemacht, dass er halt wirklich nur so das Wort meldet, wenn mal irgendwie die Faust auf den Tisch gehauen werden muss und dann widmet er sich wieder der Zeitung oder so. Also nimmt am Familienleben gar nicht teil und ist auch so ein bisschen, lebt so ein bisschen abseits quasi, auch von den 3 Frauen oder 4 Frauen. War ein bisschen weird inszeniert. Wobei er sich auch Gedanken macht. Also es gibt auch Szenen, wo er irgendwie mal so kurz davor ist, Gefühle zu zeigen. sich dann aber aktiv dagegen entscheidet. Also.
Ja, es ist vielleicht auch einfach, weil es ja aus der Perspektive dieses Mädchens erzählt wird. Und das sind alles Erinnerungen, alles auch verklärte Erinnerungen, vielleicht also oder subjektiv gefärbte Erinnerungen. Ich finde, das wird in einer Episode an einer Stelle relativ deutlich am Ende, wo es um einen Jungen namens Abel geht, der so ein bisschen Außenseiter ist und der so ein bisschen erniedrigend ihr gegenüber war, ne? Also irgendwie sollte der ja dann allen Mitschülern die Hand geben und ihr hat er nicht die Hand gegeben. Und da kommt dann auch raus, okay, sie hat ihn einfach falsch eingeschätzt, sie hat ihn falsch in Erinnerung, sie hat diesen Jungen irgendwie immer falsch verstanden, falsch interpretiert und auch die Subjektivität von solchen Erinnerungen und die mögliche Falschheit dessen, was man sich erinnert, das wird da auch aufgegriffen. Und insofern ist das dann eben auch sehr subjektiv gefärbt, die Erinnerung an den Vater, diese schweigende Figur hinter der Zeitung und der ihr dann auch, und da haben wir die Einleitung, die eine Ohrfeige gibt, weil sie mal ohne Schuhe das Haus verlässt. Kommt relativ plötzlich.
Ich würde auch sagen, dass die Gegenwart deutlich detaillierter gezeichnet ist als die Erinnerung. Also die sind jetzt nicht komplett so schemenhaft, ne? Da muss man jetzt keine Sorgen haben, die sind schon ausanimiert. Aber ich würde sagen, dass die Gegenwart deutlich realistischer gehalten ist, so vom ganzen Stil, deutlich detailreicher, also Studio Ghibli-mäßig, natürlich ist ja auch wieder wunderschön animiert, ne? Und handgezeichnet und ganz toll. Gerade die Autos irgendwie, die sind krass, wenn da irgendwie ein Auto reinsteigt, irgendwie steigt er ein und selbst mein Auto in Real ist nicht so detailliert als das Auto, was dort gezeichnet worden ist. Das war irgendwie krass. Und so auch so ein paar Sachen, wenn sie irgendwie einen Walkman hat oder irgendwas anderes. Das sehen wir auch noch bei anderen Filmen, die wir heute besprechen. Dieser Detailreichtum ist auch hier wieder exzellent, gerade für einen Zeichentrickfilm, wo es eher überhaupt nicht nötig ist. Also man kann ja einfach einen Stil machen, wo man überhaupt gar nicht so detailreich alles gestalten muss, aber sie wollen das halt. Zumindest noch in den Jahren.
In den Vergangenheitssequenzen sind die Hintergründe mal so ein bisschen verschwommen, detailarm und es liegt auch gerne mal so eine Art Vignette am Rand des Bildes. Und das kennzeichnet diese Erinnerungssequenzen visuell schon oder grenzt sie ab von den Gegenwartssequenzen und lässt sie auch so ein bisschen traumhaft erscheinen. Also das fand ich ganz nett. Was auf jeden Fall auch auffällt, also man sieht im Grunde, wenn man die Vorgängerfilme geschaut hat, kann man merken, dass das ein Film von Takahata ist, denn die Gesichter sind ganz anders als in Miyazakis Film oder die Figurenanimation. Alleine diese Lachfalten, den Figuren doch einen eigenwilligen Look teilweise verpassen, weil ich finde, unsere Protagonistin, wenn sie lacht, sieht sie irgendwie aus wie eine End-40erin, Anfang-50erin, so.
Ja.
Aber gut, kann man jetzt debattieren, aber dass allein diese Falten im Gesicht und wie sie animiert sind, nicht so rundlich, kindlich, wie bei Miyazaki-Filmen allein, das unterscheidet die beiden Filme ganz, ganz deutlich und gerade auch, wenn wir jetzt den nächsten dann wenn wir den nächsten besprechen, Porco Rosso, der wieder von Miyazaki ist, also da ist der Animationsstil der Figuren einfach wieder völlig anders.
Du hast auch null Fantasy-Elemente, null irgendwas Übernatürliches, Fantastisches, sondern es ist ein sehr realistisch gehaltener Film, den du auch so genauso als Live-Action-Film hättest drehen können. Ne?
Ich glaube, den gibt es auch als Live-Action-Adaption.
Ah ja.
Und ja, es gibt Momente, an dem man durchaus lachen kann, beziehungsweise es gibt immer wieder so kleine lustige Momente, kleine lustige Anekdoten, auch das gehört ja so dazu, ne? Oder auch Details. Also, was ich so schön fand, war zum Beispiel in der Vergangenheit in der Schule, da gibt's dann halt diesen kippelnden Schüler, wenn dann irgendwie die ganze Klasse sich unterhält. Und einer sitzt halt da und kippelt die ganze Zeit und natürlich fällt er vom Stuhl so. Sowas gehört auch zu der Klasse dazu. Dann hast du ein Moment, wo wir wirklich seltsam lachen mussten, einfach wegen der Inszenierung, wo sie das erste Mal verliebt ist und dann aussieht wie so eine Chibi-Comic-Figur. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dann steht sie auf einmal im Bad und hat so einen ganz schmachtenden Blick und so wirklich so glänzend leuchtende Augen. Das sieht ein bisschen creepy aus. Auch das lässt den Film nicht ganz rund erscheinen, aber fällt immer so oder sticht immer so heraus und es sind so kleine Momente, die ihn immer wieder so ein bisschen abstürzen lassen und nicht ganz kohärent wirken lassen.
Ja, wobei halt diese Szenen, die sind, glaube ich, alle, also die so ein bisschen dann diesen typischen Anime-Look haben, wenn sie irgendwie rot anläuft oder sowas, ne? Das ist dann alles, glaube ich, in der Erinnerung, nicht in der Jetztzeit.
Ja,
aber
ja.
Ich kann mich irren. Ja. Aber zumindest, das würde ich dann auch durchgehen lassen im Sinne von, ja, da, wenn man jetzt selber die Erinnerung hat aus der Schulzeit, dass man denkt, ja, da bin ich rot angelaufen quasi und wirklich Leben ist deine Kopffarbe so ein bisschen geändert und deine Erinnerung nach warst du so Tomate. Das ist fand ich ganz schön, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, sie nehmen auch nicht alles aus dieser Prämisse raus, eben quasi. Zum einen diese perspektivische Erinnerung aus der Kindheit, das kommt dann ganz am Ende, wie du schon sagst, mit dem einen Schüler noch mal ein bisschen mehr zu tragen, sonst, finde ich, wird mir daraus zu wenig gemacht, obwohl es ein interessantes Thema ist. Ebenso aus dieser Thematik, dass sich halt deine Erinnerungen, deine subjektiven Erinnerungen aus der Kindheit bis ins Erwachsenenleben begleiten und dein Handeln bestimmen. Das gibt ja den ganzen Film, deswegen geht sie ja aufs Land und sowas, ne, weil sie als Kind keinen Urlaub dort machen durfte, sie war nur in so einem Bad, dort ist sie dann ohnmächtig geworden, weil sie so lange im Bad war und quasi die ganze Zeit nur in der Stadt verbracht hat und eigentlich doch wie andere auch Verwandtschaft auf dem Land haben wollte und das irgendwie so sie geprägt hat. Das schwingt immer so mit, aber so wirklich zielführend ist es auch nicht und vor allen Dingen geht's dann auch kaum um die Problematik, wenn man denn aufs Land zieht. Sie sagt zwar selber kurz, ja, ich bin jetzt eine Woche auf dem Land und kann natürlich nicht verstehen, wie die harte Arbeit der Landwirte ist. Echauffiert sich quasi auch einmal darüber, wenn die eine Oma sagt so, hier, der heiratet den doch. Also wo die Love Story sehr, sehr ernst wird für sie. Da geht's dann so ein bisschen Fleisch in die Story, aber auch nicht so ganz. Also da fehlte irgendwie so ein bisschen Kohärenz, so ein bisschen ein roter Faden, ein bisschen irgendein Fokus. So fand ich da eher die Erinnerungsszenen ganz niedlich, aber das, was irgendwie in der Gegenwart gespielt hat, kaum noch spannend.
Ja, das ist halt dann einfach, okay, sie kommt halt aufs Land, sie will da ein bisschen mithelfen, arbeiten, dann verliebt sie sich so ein bisschen in den Kerl, der sie da abgeholt hat und dann sagt halt dessen Familie, hier, bleibt doch bei uns und heiratet den. Und dann fühlt sie sich ertappt, großes Drama, sie läuft kurz weg und steht im Regen, wird abgeholt und naja.
Aber es wirkt eher wie so, ach, wir brauchen jetzt noch einen Konflikt.
Es herrscht auch ein Ungleichgewicht zwischen diesen Erinnerungssequenzen und den Gegenwartssequenzen. Die Erinnerungssequenzen nehmen in der ersten Hälfte wesentlich mehr Platz ein, als es dann ist. Und dieser Film schafft ultimativ nicht die Verknüpfung zwischen beiden Zeitebenen, sondern klar, es gibt immer wieder Sachen, die halt sie wieder erinnern an ihre Kindheit, irgendwelche Turnschuhe in der Gegenwart, erinnern sie dann wieder an irgendwelche Kleidungsgeschichten aus der Vergangenheit und dann gibt's da wieder eine kleine Episode und so weiter. Und was man den Film noch am ehesten, glaube ich, oder was man dem noch entnehmen kann, ist so ein bisschen, dass er so ein historisches Dokument, das ist, was ein Blick auf die japanische Gesellschaft, die japanische, ja, das japanische Familienbild vielleicht auch der damaligen Zeit wirft, also der 60er und vielleicht auch eben so der 80er, wo der ja spielt. Es ist auch alles sehr tradiert, ne, und es ist irgendwie so eine Zeit im Aufbruch mit Popmusik kommt aus dem Westen, irgendwie emanzipiert sich so halb, aber dieses Familienbild und was alles dazugehört und so weiter und das ist ja noch dieses Zerwürfnis zwischen Tradition und Moderne, zwischen Stadt und Land, auch sowieso diese Landromantik, die wiederum, finde ich, ist ja ein ganz aktuelles Thema, so die, dass sich die Großstädter nach so einer Landromantik sehen und wir wollen raus, um mal wieder dem Smog und der Lautstärke der Stadt zu entkommen und dem Bürojob und so weiter. Also es steckt vieles ansatzweise drin, geht aber so ein bisschen im episodenhaften, anreißenden unter, beziehungsweise wird nicht genug ausgearbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist mal wieder ein Vibe-Film, ne, den man fühlen muss, wenn man damit Spaß haben will. Den aber wahrscheinlich mehr so Japaner Anfang der 90er viben als Deutsche im Jahr 2024.
Ja, erfolgreichste Kinofilm in Japan 1991. Also der hatte durchaus Erfolg.
Krass, ja. Aber es ist trotzdem eine universelle Thematik, also man kann ihn sich schon anschauen, wie ich finde. Der zieht sich halt, ist auch der längste Film heute mit knapp 2 Stunden, glaube ich. Das braucht's auch nicht, meiner Meinung nach. Und ich war quasi schon bei einer sehr mittelmäßigen Bewertung. Dann kommt das Ende. Ganz weird. Die letzten Sequenzen, die noch sehr entscheidend sind für den Film, gehen mit dem Abspann über. Und es läuft eine japanische Version von The Rose von Bette Midler. Ein, wie ich finde, sehr, sehr schöner Song. Auch im Japanischen. Und da war ich dann so, verdammt, jetzt hat er mich doch. So auf den letzten Metern. Ich war quasi schon beim Abschalten und irgendwie bei Letterboxd aufmachen, um die Wertung einzutippen. Und ich guck mir dann so ein halbes Auge hin, höre den Song und denk mir, Ach, das ist schon ganz schön. Also guck mal hier die Animationen und dann kommen irgendwie die, dann verwebt sich ja die Geschichte doch, ne? Irgendwie diese Kinder aus der Kindheit kommen, um sie zusammenzuführen und ich dachte mir, ja, ist schon schön.
Und dann wird auch dieser Liebesbogen wieder zurückgespannt. Also bevor die Credits kommen, sitzt sie ja wieder im Zug zurück in die Hauptstadt, aber dann steigt sie an den Credits aus und wieder zurück und dann
Das Ende ist wirklich schön gemacht. Ja, also das muss man wirklich sagen und hat meine Wertung da auch nochmal einen halben Stern gehoben.
Wo liegt sie denn jetzt, beziehungsweise bei wie viel Totoros?
Ja, also bei Letterboxd liegt sie bei 3 von 5. Das wäre umgerechnet 6 von 10. Aber das war eher für das Kitschende, was mich noch bekommen hat. Als Ghibli-Film, und wir ranken ja quasi hier die Ghibli-Filme untereinander, würde ich da tatsächlich auf 5 von 10 gehen sogar.
Ja, ich schwanke halt auch zwischen 6 und 5. Aber ich würde mal auf die 6 gehen. Ich glaube einfach, dass die vergangenen Episoden haben mich dann doch zu sehr abgeholt und zu sehr oft zum Schmunzeln gebracht und irgendwie, ich fand das sehr sympathisch und auch irgendwie so halbwegs lehrreich, ne, und auch, man fühlt sich ja teilweise auch an seine eigene Schulzeit erinnert, einfach weil diese ganzen sozialen Dynamiken und so weiter so funktionieren.
Es war auf jeden Fall interessant zu mal überlegen, welche Anekdoten man noch aus seiner Schulzeit weiß quasi oder wie lange hat man selber nicht mehr so intensiv an seine Schulzeit gedacht und das ist tatsächlich ganz interessant.
Und was, glaube ich, auch für einen Animationsfilm ja auf jeden Fall, zumindest in der westlichen Wahrnehmung ungewöhnlich ist, dass hier so das Thema weibliche Menstruation doch eine wichtige Rolle spielt und Aufklärung und so weiter. Das ist ja, hierzulande wird das ja im Animationsfilm ausgeblendet und auch irgendwie im Coming-of-Age-Film. Aber hier, klar, es geht um eine Coming-of-Age-Geschichte von einer jungen, von einem Mädchen und irgendwie spielt das dann da auch mit rein. Ist ja auch ein wichtiger Teil, ne? Bevor wir zum nächsten Teil kommen, bester Satz des Films ist an der Stelle, wo sie erzählt, dass sie von ihrem Vater geohrfeigt wurde, ne? Dann die eine junge Bäuerin, bei der sie da ist, ja, die sagt dann irgendwie, ja, also bei mir passiert das häufiger, mein Vater schlägt mich häufiger. Und dann sagt unsere Protagonistin, ach, ich glaube, es ist leichter, wenn es häufiger passiert.
Ja.
Also, ja, okay, dann, ist
wird
nicht
man
schlimm,
heute wahrscheinlich dass hoffentlich auch
Kinder verprügelt werden. Nee, aber wir saßen kurz da und haben so ein bisschen geprustet, ob dieses Satzes.
Ihr habt euch noch ein bisschen Kindererziehungstipps abgeholt, ja.
Ja. Wenn es häufiger schlagen, dann ist es leichter fürs Kind. Ja.
Ja, Quote Christian dafür. Wir machen weiter, zumindest mit einem Film, der vielleicht eine der bekanntesten Quotes aus allen Ghibli-Filmen hat. Und meine persönliche Lieblingssatz, könnte man sagen. Wir machen weiter mit Schweinischen Abenteuern in der Luft mit Poco Rosso.
So ist es. Und da haben wir wieder den guten Hayao Miyazaki auf dem Regiestuhl.
Endlich wieder Qualität.
Endlich wieder Qualität und Italien Ende der 20er, ich glaube, es ist sogar 1929, wurde ganz explizit gesagt. Und unser Protagonist Porco, beziehungsweise Marco, ist ein Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg, ein sehr talentierter Flieger. Jetzt ist er also Kopfgeldjäger, der irgendwie Piraten jagt, wenn die irgendwo Stress machen und er einen Auftrag bekommt. Und er hat einen Schweinekopf, das sei vielleicht noch dazu gesagt. Und der schlägt sich hier durch, beziehungsweise auf den wird so ein anderer amerikanischer Kopfgeldjäger-Kampfpilot angesetzt von den Piraten. Er will sein Schiff abbezahlen und retten. Und dann haben wir noch die Faschisten, die da irgendwie das Land regieren und so ein bisschen ihm Stress machen. Und auch hier ist der Plot eher dünn, würde ich sagen, auch wenn er auf 1,5 Stunden ausgewalzt wird und ja vor allem mit sehr viel sympathischen Figuren ausgeschmückt wird.
Also die Geschichte ist wirklich zweckdienlich, ne? Das muss man wirklich mal, also wenn man die zusammenfasst, sein Flugzeug geht kaputt, er lässt es reparieren und dann am Ende gibt es einen Wettkampf zwischen dem, der sein Flugzeug kaputt gemacht hat und ihm, quasi um eine Frau, gut, ein Mädchen, ja, in dem Fall. Es ist hauchdünn. Würde ich mal glatt behaupten, geschichtlich, aber wie so oft Geschichte vielleicht mit das überbewerteste in der gesamten Filmgeschichte, denn auch hier haben wir einen Film, der von ganz anderen Qualitäten lebt und es hat nicht, dass die Geschichte schlecht ist, aber sie ist Also, es gibt jetzt keine Überraschung oder sowas, ne?
Ja, bei Miyazakis Film ja eigentlich üblich, ne?
Ja, ich würde die neuesten vielleicht so ein bisschen rausnehmen.
Ja, da gibt's, also ein paar von denen haben es natürlich, aber viele seiner Filme oder einige seiner Filme, die lassen die großen Überraschungen irgendwie aus, beziehungsweise die deuten sich schon am Anfang an.
Und es wirkt auch alles hier so, was zumindest was die Geschichte angeht, als hätte man nicht wirklich eine Bedrohung, ne? Also das ist, allein die Musik sagt das schon, wenn diese Luftpiraten kommen oder sein großer Widersacher, ist die Musik nicht ernst oder dramatisch oder sollte ich jetzt irgendwie anspornen zu denken, oh Gott, was passiert hier? Sondern das ist wirklich so ein Uftata. So, weiß ich nicht. Was ein japanischer Komponist denken würde, wie eine italienische Blaskapelle in den 20er Jahren spielen würde.
Ja, so. Das ist gut.
So hört sich die Musik an. Und du hast niemals das Gefühl, was zumindest innerhalb der Geschichte mit den Charakteren, dass da irgendwie eine Bedrohung stattfindet, irgendjemand jetzt sterben könnte oder dass jetzt hier große dramatische Ausläufer geschehen. Die Gefahr liegt woanders.
Ja, allein schon der Einstieg macht hier deutlich, okay, das ist ja alles ein bisschen Slapstick, ein bisschen comichaft, hier wird niemand wirklich zu Schaden kommen, ne? Also Piraten überfallen ein Schiff, also Luftpiraten überfallen ein Schiff und nehmen 15 kleine Mädchen als Geiseln, die so geil werden, die aufs Schiff, auf dieses Flugzeug verladen werden, sagen so, sind wir jetzt eure Geiseln? Und einer der Piraten fragt, sollen wir wirklich alle mitnehmen? Ja klar, wir wollen ja keine Freundschaften auseinanderreißen. Gold ist Gold und dann schießt ja auch unser Held auf dieses Flugzeug, was mit 15 kleinen Mädchen vollbeladen ist, die diese Piraten ganz schön nerven. Also
ja, aber die Mädchen dann auch, Film so, die erschrecken sich nicht, sondern
ja, die haben richtig Spaß, ne? Aber ich meine, was in jedem anderen Film als, oh mein Gott, er schießt auf das Flugzeug mit den Geiseln, ist halt hier, okay, er ist halt so gut, dass er natürlich die Mädchen nicht trifft, sondern nur den Motor.
Ja, und wir haben, also man muss sich das mal vorstellen, wir haben hier ein super realistisches Setting. Ne, also einfach mal der Italien zu faschistischen Zeiten, kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig haben wir eine Geschichte um ein fliegendes Schwein, das hier so einen Flugwettbewerb gewinnen will. Irgendwo.
Ist es ein fliegendes Schwein? Ja, ist es ein fliegendes Schwein? Es ist ja ein Pilot mit, also es ist ja ein Mensch mit einem Schweinekopf einfach nur. Bringt ja mal nicht so viel durcheinander, Marius.
Für mich ist es ein fliegendes Schwein. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es in Japan auch das Sprichwort gibt mit den, weiß ich nicht, wenn du sagst, dass irgendwas unrealistisch ist, dann sagst du ja irgendwie, ja, das passiert, wenn Schweine fliegen können. Ne? Und ich habe mich gefragt, ob es das in Japan gibt. Ich habe es aber nicht so sehr, habe ich mir auch nicht gefragt, als ich es googeln wollte. Also mein Wissensdrang hielt sich dann auch in Grenzen. Aber es war auf jeden Fall trotzdem interessant quasi, weil man das irgendwie die ganze Zeit so im Hinterkopf hatte. Aber auch darum geht's nicht wirklich, wie er jetzt diesen Fluch brechend irgendwie, seine große Reise. Wie er wieder zurückkommt. Das interessiert auch Poco selber wenig.
Es wird weder erzählt, woher das kommt, noch wird irgendwie darum sich bemüht, das aufzulösen. Dieses Ganze. Es wird so ein bisschen angedeutet, dass es das so eine Froschkönig-Geschichte sein könnte, ne? So die wahre Liebe, wenn er die wahre Liebe findet und den Kuss bekommt und so weiter, dann könnte sich das vielleicht auflösen und auch das schwebt ja so die ganze Zeit im Hintergrund neben dieser Enkelin von seinem Reparateur, wo er so ein bisschen flirty und er so ein bisschen auch errötet, weil sie so jung ist und er sich so ein bisschen dagegen erwehren will, hier nicht angezogen zu werden. Er hat ja auch noch eine echte Lady, die auf ihm wartet im Garten. Und wo er es bloß nicht weiß, wo er es bloß nicht kapiert, dass sie eigentlich nur darauf wartet, dass er endlich seine Liebe ihr gesteht.
Ja, und auch der Widersacher ist halt so ein Amerikaner, der Schauspieler werden will und danach Präsident. Das fand ich auch sehr gut. Das müsste nach Reagan gewesen sein, aber ist wahrscheinlich eine Anspielung auf Ronald Reagan.
Ja, sicherlich.
Auch das fand ich irgendwie sehr lustig. Auch der Typ wird natürlich komplett als Witzfigur so ein bisschen dargestellt, ne? Der es aber drauf hat, so ist es nicht. Die sind schon sich schon ebenwürdig. Wird ja auch am Ende, das Ganze wird ja auch nicht in der Luft geklärt, ne? Da endet es ja unschieden, sondern in einem schönen männlichen Faustkampf im Wasser.
Genau, das ist ein riesiger Kampf zweier Männer-Egos, also ein Kampf zweier riesiger Männer-Egos, einfach nur auf allen Ebenen, ne? Sobald das Benzin ist alle und die Munition ist alle, also natürlich wird dann gefightet bis zum geht nicht mehr. Aber dann ja auch entscheidend am Ende, wenn dann die Faschisten kommen, dann halten sie bald zusammen. Da haben sich vorher, die haben sich gegenseitig die Zähne ausgeschlagen, aber jetzt kommt der böse Staat, jetzt kommt die Luftwaffe da, dann sorgen sie gemeinsam dafür, dass alle entkommen können. Dann ist wieder der Zusammenhalt da zwischen diesen Outlaw-Figuren.
Ja, also auf jeden Fall. Und du hast halt genau die, die halt nicht im ganzen Faschismus mitmachen, sondern die ihr eigenes Leben führen quasi und mit den ganzen entweder nichts zu tun haben wollen oder sogar leichte Widerstandstendenzen erkennen lassen. Die haben quasi ihre eigene Geschichte und der Faschismus, der schwingt immer so mit. Und ich finde, der Film hat eine fantastische Aura von, wenn Miyazaki wollte, dann könnte er hier so einen ganzen Dark Turn finden, ne? Also dieser Film kann von einer Sekunde auf die andere, kann der ganz schnell umschlagen von, wir haben hier ein witziges Schweineabenteuer zu, hoch, wo sind wir denn jetzt gerade gelandet, ne? Er macht es nicht, ne? Es kommt nie raus, quasi. Also, wir haben nie Szenen, wo es wirklich explizit um Faschismus geht und um die Folgen oder sonst was, ne? Aber das schwingt im ganzen Film mit und wird quasi nur ein einziges Mal angesprochen in der Quote, die ich ja schon angesprochen habe, wo er ein Jobangebot bekommt, quasi bei der Luftwaffe mitzumachen, und dafür wird er nicht mehr verfolgt. Und er sagt, nein, ich bin lieber ein Schwein als ein Faschist.
Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie viel Ideologie wird hier angerissen, steckt hier drin. Ne? Also klar, du hast gesagt, es gibt so Andeutungen, es gibt so eine Panzerparade und da wird dann schon so ein bisschen für den Krieg getrommelt. Und dann hast du ja auch diesen Bankangestellten, der sagt, hier wollen sie nicht ihr Geld, was sie jetzt noch übrig haben, in die schönen Patriotenanleihen stecken. Da hat er halt auch keinen Bock drauf. Also er ist ja kein Idealist, kein aktiver Antifaschist, kann man so sagen. Der sagt ja auch an einer Stelle, ich fliege nur, wenn es mir was bringt, also finanziell, ne? Ich mache das hier nicht irgendwie für Goodwill und um Menschen zu helfen, aber irgendwie ist er doch ein herzensguter Kerl. Also er ist so Gun for Hire, er ist halt ein Kopfgeldjäger, jemand, der Aufträge annimmt, um sich durchzuschlagen, um, glaube ich, einfach seiner großen Leidenschaft, dem Fliegen, frönen zu können, weil er muss ja sein Flugzeug abbezahlen, dann muss er es reparieren und so weiter. Also das ist halt wirklich ein Abenteuerfigur, eine Abenteuergeschichte, so ein bisschen mit ganz viel Fokus und Passion fürs Fliegen, mit diesem leichten historischen Hintergrund und dann, wenn nicht offensiv, dann zumindest noch eine irgendwie subtilen antifaschistischen Botschaft, weil diese Figuren, um die es hier größtenteils geht, die können ihr Leben frei leben, die können machen, was sie wollen. Und da, wo die Faschisten sind, da, wo sie dann ankommen, da ist immer Unterdrückung oder da droht diese Lebensfreude, diese Freiheit zu zerbrechen oder eingeschränkt zu werden.
Ich würde ganz klar sagen, das ist ein ganz klar antifaschistischer Film, nur sagt er das nicht offensiv. Also er sagt es nie einmal ins Gesicht oder hat Charaktere, die sich aktiv im Widerstand befinden oder so, sondern das schwingt immer, wie gesagt, so mit und macht es dadurch auch großartig, ne? Also das ist kein Film, der als erstes auf seinem Schild stehen hat, wir sind ein antifaschistischer Film und darum geht's hier, ne? Aber er lässt es auch nicht komplett weg, ne? Also es schwingt genug mit. Und das, ich finde, dieser Kontrast zwischen, wir befinden uns hier in einer extrem angespannten Lage eigentlich in der realen Welt und der Film, jetzt außer der Schweinekopf, ist sonst an sich halbwegs realistisch. Auch diese Flugzeuge sind zumindest, was mein sehr, sehr, sehr begrenztes Wissen über Flugzeuge angeht, sehr detailreich ausgestaltet und die Adria wunderschön gezeichnet und sind ja auch mal in Mailand oder so, ne? Also wunderschön auch die Panzerparaden und sowas, also sehr, sehr realistisch gehalten. Im Kontrast zu welcher Zeit quasi das Ganze spielt, ne? Auf der einen Seite locker leichte Geschichte, andere Seite eigentlich harte Geschichte. Das macht das Ganze aus. Noch eine andere Sache, und zwar, wir tun es quasi bei jedem Ghibli-Film lobend erwähnen, aber ich muss es auch hier nochmal extra lobend erwähnen, sind die Animationen. Also das ist wirklich, es gibt eine Szene, wo sie im Motor starten in der Garage und wo diese Garage nicht wegfliegt, aber dieses Dach und alles drumherum bebt von diesem Motor und von diesen, also ich habe null Ahnung vom Fliegen und auch keine Faszination dafür wirklich, aber das war eine richtig geile Szene, wo du wirklich diese Kraft dieses Motors und dieses Gefühl von Fliegen spürst und das macht der Film wahnsinnig gut, diese das in Animation umzuwandeln quasi.
Ja, diese Physis des Fliegens, ne, auch wenn dann so Flammen aus diesem Motor herausschlagen und natürlich der Wind alles irgendwie wegbläst, ja, das ist schon, das bringt das schon geil rüber. Also die Dynamik des Fliegens, diese Körperlichkeit, das einfach auch, dadurch, dass es ja so geile Propellermaschinen noch sind, hat das schon, das hat schon was. Und ja, natürlich, der Film sieht wunderschön aus und kannst du jetzt nicht sagen, dass der schon über 30 Jahre alt ist. Der könnte auch 10 oder 20 alt sein. Zeitlos. Zeitlos schön.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich konnte mich kaum satt sehen. Selbst wenn es irgendwelche Längen hat, kann man sich an den Animationen wirklich erfreuen. Auch der Start von diesem neuen Flugzeug dann über diese Kanäle. Keine Ahnung, welcher Kanal so viele Brücken hat, aber das war trotzdem sehr, sehr schön anzusehen. Und du hast auch wenn ein 17-jähriges Mädchen am Ende eine Trophäe ist, was zu beanstanden ist, hast du trotzdem feministische Tendenzen, würde ich mal gerade behaupten, in denen du halt Szenen hast, in dem Poco erstmal ihr absolut nicht zutraut und dann sie so sein Herz gewinnt und dann auch eher so ein bisschen über sich hinaus wächst und sagt, okay, auch Mädchen bzw. Frauen können in der Flugzeugindustrie arbeiten.
Gleichzeitig sie ist ja auch wahnsinnig kompetent, ne?
Ja, also dass er das quasi einsieht, okay, es geht um Kompetenz und nicht um das Geschlecht. Und auch nicht ums Alter. Und noch krasser ist natürlich, dass sein komplettes Flugzeug von Frauen gebaut wird, ne? Was dann auch wieder diese Kriegsthematik hat, ne? Dass Männer alle entweder woanders sind oder im Militär sind oder in Fabriken. Und die Arbeit an der Freiheit, ne, am Flugzeug wird von Frauen immer noch. Nichtsdestotrotz sitzt ein 17-jähriges Mädchen auf einem Gewinnerstuhl, also als Preis, und wird von den ganzen sehr älteren Luftpiraten viel zu sehr umworben. Aber
ja,
es ist ähnlich wie diese Gang aus das Schloss im Himmel. Für den Gag in Ordnung, ist es auch lustig. Tiefer drüber nachdenken darf man wirklich nicht.
Ja, ich hab's eh nicht gesehen. Ich habe noch so ein bisschen einfach mit dem Ende zu kritteln, dass dann auf einmal Fio, heißt sie ja, dieses Mädchen, diese 17-Jährige. Ist die wirklich 17? Wie auch immer. Wirkt eher jugendlich. Dass sie dann auf einmal zur Opferzählerin wird, was einerseits so ein bisschen zu Ghibli passt, weil ja da meist Frauen quasi die Protagonistenrolle einnehmen. Hier aber quasi übernimmt sie das irgendwie von Porco, denn Porco verschwindet dann. Er ist dann auf einmal weg und klar, das kann doch so andeuten, okay, vielleicht ist er halt irgendwie verunglückt oder abgeschossen worden oder so, aber dass sein Schicksal so völlig ungeklärt bleibt, nachdem wir ihn so begleitet haben, das fand ich ein bisschen schade.
Ich fand das Ende, also bevor dieser Abspann kommt, eigentlich sehr gut, wo er quasi mit seinem Widersacher, mit dem er sich gerade geprügelt hat, sagt, und die Faschisten quasi ankommen, er sagt, ja, wir müssen jetzt für Ableckung sorgen, ne? Und dann fliegen sie sozusagen in den Sonnenuntergang den Faschisten entgegen als Widerstand, ne, um ihre Freunde zu retten. Oder um, ja, das klingt jetzt dramatischer, als es war wirklich mehr so, oh, ich glaube, die Porten müssen ein bisschen ablenken, ne? Und er meinte, ja, okay, ja, müssen wir. Und das fände ich eigentlich ein sehr schönes Ende, ne? Der unbeholfene Widerstandskämpfer zusammen mit dem Amerikaner fliegen jetzt im Sonnenuntergang den Faschisten entgegen. Das fand ich, hätte ich irgendwie ein schönes Ende gefunden. Ich gebe dir recht, der Abspann, er hätte es einfach nicht gebraucht, ne? Also es war an sich ein rundes Ende. Auch wenn er sagt, man sieht ja auch Pocos Gesicht, er bekommt ja so einen ganz leichten Hauch von einem Kuss. Man sieht dann sein Gesicht danach nicht mehr und sein Widersacher sagt nur so, oh mein Gott, wie sieht dein Gesicht aus? Und man kann sich halt denken, dass das den Fluch behoben hat, ohne dass darauf aber nochmal eingegangen wird. Auch das fand ich eigentlich schön.
Ja, das war durchaus schön, aber wie gesagt, dass halt sein Schicksal ungeklärt bleibt, während das des Amerikaners genau ausgeführt wird, ne, dass er irgendwie Schauspieler geworden ist und dann hat er ein riesiges Kinoplakat und so weiter, und er ist nicht Präsident geworden, das ist so das, was halt irgendwie schade ist.
Ja,
und was halt auch so abrupt kommt irgendwie.
Ja, vielleicht war das so ein bisschen Eingeständnis ans Publikum, dass man da noch so irgendwie was erzählen muss, um die Storystränge zu Ende zu bringen. Aber wir haben es schon erwähnt, um die Story geht's ja eigentlich nicht.
Nee, absolut nicht, absolut nicht. Und ich würde sagen, kommen wir mal zur Wertung.
Das können wir gerne machen. Und ich bin, ja, es ist schwierig. Ich bin so zwischen 7 und 8. Gerade jetzt beim Wiederschauen, er hat mir nochmal besser gefallen als vorher. Und ich würde sagen, ich bin bei einer 8, doch.
Dann machen wir es jetzt anders als beim letzten Film. Ich gehe einen drunter. Ich bin bei 7 Totoros für den Film. Einfach weil dann doch ein bisschen unrund und auch das Ende und so weiter. Also, aber nichtsdestotrotz schöner Film, angenehme Botschaft, schön Slapstick, also liebenswert auf jeden Fall. Ob das auch für den nächsten Film gilt?
Ich würde sagen, apropos liebenswert.
ja, das werden wir rausfinden. Es handelt sich um Flüstern des Meeres, Ocean Waves. Aus dem Jahr 1993 und oh Gott, deswegen, worum geht's da? Ich habe den gestern Abend geguckt und es ist schwierig irgendwie oder nicht so leicht, diesen Plot zusammenzufassen, weil der auch nicht wirklich da ist. Also es ist halt Schule, Coming-of-Age-Geschichte, ein 17-jähriger Schüler, dann kommt eine neue in die Klasse, die aus der Stadt kommt und die bringt irgendwie seine Gefühle in Wallung. Es geht zusammen mit einem Trip nach Tokio. Es ist so ein Coming-of-Age-Schul-Mood-Piece, dieser ganze Film. Klassische Schüler-Schülerin-Romanze, Freundschaft zwischen unserem Protagonisten und einem anderen Jungen, die dann irgendwie darunter leidet. Dreiecksbeziehung mit noch ganz vielen anderen, also auch episodenhaft erzählt. Ein TV-Film und ein Film, der bewusst von jüngeren Mitgliedern von Studio Ghibli produziert werden sollte, um denen so ein bisschen, wahrscheinlich so kreatives Potenzial zu geben. Und ich sage mal, das mit den jüngeren Mitgliedern merkt man nicht, aber irgendwie ist dieser Film seltsam, Marius.
Ja, ich gebe dir vom Prinzip recht. Ich finde das Seltsam-Effekt dabei an, dass der Film Flüstern des Meeres Ocean Waves heißt und der Ozean also maximal im Hintergrund mal ganz kurz vorkommt. Und ich glaube, in einer Szene blicken sie mal drauf. In einer Szene. Das ja, war's. Ja. Also, was soll der Titel? Das habe ich absolut nicht verstanden. Das ist
ja, Marius, das ist doch wunderbar metaphorisch für so ein stilles, fernes Geräusch aus der Vergangenheit. Ich habe keine Ahnung. Nein, also ich habe auch mal den original japanischen Titel übersetzt, der dann sowas heißt wie "Ich kann das Meer hören".
Ja, hören ist noch besser. Also ja. So von weit weg. Da habe ich es auch gespürt. Also eine Welle damit in den Titel reinzupacken, ist schon, das ist schon der höchste Gefühle. Also, keine Ahnung, was weiß ich. Flüstern, hören, ja, okay, gut. Aber naja, gut, Ocean Waves. Ja, ist ein ganz, ganz, ganz typisches Slice of Life-Anime.
Slice of Life ist schön, ja.
So heißt das Anime-Genre, in dem wir quasi Teenager begleiten in ihren Alltag, im japanischen Alltag.
Besten Jahren.
Festen Jahren. Nein, in denen es um Schule geht, um dort zu bestehen, das japanische Schulsystem und gleichzeitig natürlich um die Liebe, um Freundschaften und es gibt, also wenn ich sage 1 Million Animes über das Thema, ist es glaube ich nicht untertrieben. Es gibt es in allen Facetten, manchmal mit Fantasy, manchmal mit Queer Einschlag und so weiter und so fort und hier haben wir halt auch einen ganz klassischen Vertreter davon und ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Fable dafür. Ich schaue mir das gerne an. Das ist alles ein bisschen immer melodramatisch und das ist alles so ein bisschen. Da wird halt die kleinste Geste des Mädchens oder des Jungs als der komplette Weltuntergang dargestellt oder als das komplette Freudentaumel und als wird sich die komplette Welt um genau diese Protagonisten drehen, genau in diesem Moment. Und ich mag das. Also das ist irgendwie alles immer sympathisch. Die Figuren sind immer ein bisschen quirky. Und man lernt so ein bisschen was über den japanischen Alltag, ne? Um Familienleben oder auch um Traditionen und um das Schulsystem, ne? Was dann immer so ein bisschen mitschwingt. Sie gucken ja sehr oft auch auf Tabellen, wo sie irgendwie ihren Platz vorlesen, wo sie gerade im Schulsystem ranken.
Ja, diese Konkurrenz und auch diese Konformität, ne? Irgendwie, wo dann bei der Neuen dann gesagt wird, die ist zu auffällig oder ordentlich. Sich nicht genug ein und die hat ja auch Probleme irgendwie, hat keinen Bock irgendwie mit den neuen Schulkameradinnen was zu machen, sich in die Sportgruppe einzufügen. Die ist die Einzelkämpferin und sie ist so irgendwie eine höchst unsympathische Figur, die den ganzen Film über eigentlich nur Scheiße macht. Die Rikako, wie sie heißt.
Ja, aber also es geht dann halt auch um diese Dreiecksbeziehung, ne, zwischen ihr, dem besten Kumpel von ihm, wie heißt er eigentlich, unsere Hauptfigur? Taku.
Taku?
Taku ist der Gute. Taku, der bisschen profillos, es tut mir leid. Also der ist jetzt weder der große Sportler noch irgendwie der Wissensgenie oder sowas. Er ist jetzt nicht den coolsten Junge, der diese Schule wahrscheinlich jemals betreten hat, aber auch kein Nerd. Also irgendwie, das ist irgendwie, soll wahrscheinlich auch so sein, so eine Hülle, wo sich jeder so ein bisschen reinversetzen kann.
Ja,
ne?
Ja.
Ich fand Taco cool und er...
Konntest mit ihm relaten, alles klar.
Ich konnte mit ihm relaten.
Und, ja gut, ich konnte auch mit ihm relaten in gewisser Hinsicht, ja.
Und er ist halt verliebt und leiht zum Beispiel auch Geld, fliegt mit ihr nach Tokio, um den Vater zu treffen und macht halt viele Dinge, ohne dass er einmal sagt irgendwie, dass er in sie verliebt ist oder dass er sich einmal eingestehen will oder auch mit anderen Leuten darüber spricht. Oder man erfährt quasi nur durch seine Gefühle, durch die Reaktion auf sie. Obwohl es unsere Hauptfigur ist. Normalerweise haben wir Einblick in das Gefühlsleben der Hauptfigur. Hier, wenn wir ihn irgendwie alleine in seinem Zimmer sehen, hört er entweder Musik oder so. Also wir sehen normalerweise kennen dann so Szenen wie, dass er dann auf seinem Bett liegt und sich Gedanken über sie macht oder sowas, aber das eigentlich ist er ziemlich okay mit der Situation. Und stolpert halt so sein eigenes Leben. Das fand ich irgendwie sehr relatable.
Ja, ich fand's sehr relatable, dass es so, glaube ich, das eine Mädchen aus der Schulzeit gibt, dass man so ein bisschen verknallt war, aber irgendwie ist da nichts passiert und man trauert ihr noch so, oder man hat ihr auch so ein paar Jahre hinterher getrauert und so weiter, ne? Also das ist so das auf der Ebene, auf der ich mit ihm korrespondieren konnte, ja. Ja,
was aber, wir auf jeden Fall nicht hatten, ist wie bei Only Yesterday, dass es irgendwie dann Rückblicke oder sowas gibt oder Vorausblicke in dem Fall. Sondern wir haben ganz klar hier, ja, das ist Alltagsgeschichten, Slice of Life.
Ja, und geht ja dann auch bis in die Zeit, wo sie dann irgendwie schon an der Uni sind und so weiter und sich nochmal treffen da in ihrer Heimatstadt. Dennoch irgendwie hat dieser Film so ein bisschen Probleme, was so seine ganze Struktur betrifft, was auch die Figurenkonstellation betrifft. Also diese Freundschaft zwischen Taku und seinem besten Kumpel Yutaka heißt der, ist völlig behauptet. Man sieht die beiden nie wirklich was zusammen machen. Also, dass da eine Freundschaft wirklich ist, das...
Doch. Sie haben sich zusammen gegen eine Klassenfahrt, die abgesagt worden ist, gestemmt, quasi, indem sie etwas aufgeschrieben haben. Dort haben sie dann mal so eine Stunde in Sonnenuntergang geguckt. Und so entstehen in Japan Freundschaften, Christian.
Das ist okay.
Ja, das Problem ist halt gerade bei solchen Alltagssachen und so, und wenn... Viel dafür muss man, glaube ich, japanische Kultur und Gesellschaft so ein bisschen verstehen, um Sachen richtig einzuordnen bei vielen Dingen. Und ich habe auch schon so ein paar Animes in der Richtung geschaut. Verstehe ich auch nicht alles, ne? Und denke mir so, hey, warum reagieren die gerade so komplett übertrieben? Es gibt eine Szene hier, wo unser Protagonist zuhört, wo Rikako ja quasi so ein bisschen gemobbt wird oder irgendwie gesagt wird, hey, du machst bei keinen Schulaufführungen mit, und die wehrt sich dann dagegen. Und dann kommt er an und sagt, hey, cool, dass du dich gewehrt hast. Und dafür bekommt er ordentlich eine gescheppert von ihr. Und ich denke mir so, was passiert denn
daraufhin,
jetzt? Dann kommt sein bester Kumpel
und sagt, sie ist gerade rennt an mir vorbeigelaufen. Was hast du gemacht?
Ja, ich habe gesagt,
und haut mir die Fresse.
Gewehrt hat und so. Und dann haut er ihn auch ordentlich an die Fresse. Ich denke mir so,
aber die andere Backe. Die andere Backe, Mann.
Warum? Also, was ist denn jetzt so schlimm? Und das klärt sich dann so ein bisschen darauf aus, dass sie quasi in diesem Moment gemerkt haben, Rikako, dass er in sie verliebt ist und sein bester Kumpel, dass ebenfalls eben diese Liebesgeschichte quasi durch diese Szene rauskommt. Warum das genau in dieser Szene rauskommt, habe ich aber auch nicht verstanden. wie man darauf schließen kann, dass er verliebt ist, keine Ahnung. Aber das gehört dazu. Wie gesagt, auch so ein bisschen melodramatisch, das ist alles nicht schlimm, das ist alles
bisschen,
nicht
bisschen melodramatisch.
Das ist für Verhältnisse im Genre tatsächlich verhältnismäßig wenig.
Ja, okay. Aber es gibt einen schönen Satz innerhalb dieses Films, der es eigentlich sehr gut zusammenfasst. Eine Seifenoper im Fernsehen könnte nicht schlechter sein. Könnte nicht viel schlechter sein.
Ja, es ist, also im Deutschen wäre es dann halt wirklich so, oder im Amerikanischen wäre es eine Rom-Com, im Deutschen wäre es irgendwie so eine Telenovela, die über 1 Million Folgen gestreckt wird. Hier hast du es aber auf knackige 70 Minuten immerhin. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen Herz für sowas. Das ist, da setzt man sich hin und lässt sich mittragen von diesen Teenager-Problemen. Ich schaue mir das sehr, sehr gerne an. Es gibt so ein paar Vertreter, die ich mir angeschaut habe. Ich habe letztens irgendwie erst Given geschaut. Ein Anime, wo es auch um so Teenager-Alltagsprobleme geht, um eine Band quasi, die zusammenkommen muss und dann so Queer-Aspekte drin hat. Und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich habe mir nach dem Anime noch 2 Filme dazu angeschaut, einfach weil ich so enjoyed habe. Und auch hier, ich hab's enjoyed, wirklich. Ich mochte alles daran. Das ist alles nicht tragisch, das ist alles nicht der Rede wert. Wenn du sagst, es ist ein Fernsehfilm, wundert mich absolut nicht. Aber für mich ist es eine Mini-Perle in diesem Genre, einfach weil es, ja, es ist nicht so unfassbar melodramatisch. Also wie gesagt, wir sehen da jetzt keine Figur stundenlang rumheulen und rumschreien und die großen emotionalen Explosionen bleiben da eher aus. Es köchelt eher vor sich hin und im realen Leben ist es ja meistens auch so. Und das mochte ich. Ich mochte die Figuren auch irgendwie. Jeder hat so seine Eigenständigkeit. Jetzt außer unsere Hauptfigur. Also ein bisschen doof. Aber sonst.
Aber wie viele Figuren hast du denn? Vor sich hin. Wie viele Figuren hast du denn außer ihm? Du hast halt noch Rikaku, die halt eine übelste Drama Queen ist, die ganze Zeit irgendwie Dreck behandelt, ja, von Anfang an irgendwie Geld borgen, nicht zurückgeben, dann mitschleppen nach Tokio ins Hotelzimmer, dann geht sie hin, lässt ihn da in der Badewanne pennen, klopft ihn dann früh am Morgen raus, will mit ihm vor ihrem Ex angeben, ignoriert ihn dann in der Schule, ja, und dann watschen die sich da auch noch hin und her, also irgendwie, und ja, weil sie zerstört die Freundschaft zwischen ihm und seinem angeblich besten Freund, also, ja.
Ja, weil sie natürlich auch ganz klar in ihn verliebt ist.
Ja, natürlich.
Und dann gerade als Teenager benimmt man sich dann halt mal ein bisschen
ja,
weird.
Ich weiß, und das bringt's rüber.
Ich hab mich in meine Bettdecke eingemummelt, hab meinen Laptop vor mir gehauen und hab mir dieses angeschaut. Ich hätte da eine 20-folgigen Anime drüber geschaut, wenn es mir vorgesetzt worden wäre. Und jeder Folge, die mit so einem Cliffhanger endet, ich hätte es gefeiert. Also ich muss gucken, ob es ein Remake davon gibt. Gerade, also wirklich, ich hätte sehr gerne von diesem Film ein Anime-Remake in der Jetztzeit. Auch weil ich da so leichte Queer-Tendenzen auch erkannt haben will. Letterboxd-Kritiken geben mir recht gut, die lesen als in allen Filmen Queer-Couples rein, aber auch hier. Weiß nicht, wo sie Tennis gespielt haben, habe ich kurz gedacht, ob ich hier die Originalstory von Challengers sehe. so weit ist es dann auch nicht gekommen. Aber ich hätte sehr gerne eine heutige Version davon, weil der Film ist nun mal auch 30 Jahre alt. Was ein bisschen cool ist, weil du halt so alte Technologie drin hast, ne? Du hast noch keine Handys, kein Internet oder so. Aber was auch den Film davon abhält, glaube ich, so ein bisschen Themen anzuschneiden, die er gerne angeschnitten hätte oder ein bisschen tiefer reingegangen wäre, die man in der heutigen Zeit vielleicht auch in Japan doch schon offensiver anspricht.
Ja, welche Wertung sprechen wir Ihnen denn zu?
Ich glaube, heute sind wir zum ersten Mal sehr weit auseinander. Wenn ich 8 von 10 gebe, bin ich, glaube ich, dann war ich, das haue ich mir meine eigene Liste so ein bisschen. Aber ich gebe trotzdem tatsächlich 7 von 10.
Ja, es ist so ein bisschen die Krux. Direkt am Abspann habe ich eigentlich gedacht, ach, das war ja ganz nett. Aber je weiter dieser Film entfernt ist, und das sind jetzt noch nicht sehr viele Stunden, je weiter er entfernt ist, desto weniger habe ich das Gefühl, dass er mir irgendwas gegeben hat. Deswegen
geben tut einem überhaupt nichts, wenn du nicht gerade 17-jähriger japanischer Teenager bist. Gibt dir der überhaupt
ja,
nichts.
Ja, aber selbst dann weiß ich nicht, ob es da was gibt. Ja, aber ich bin bei 4 von 10.
Total. Ja, gut, okay. Man kann ja alles nochmal ändern, ne? Wenn du in einem halben Jahr nochmal dran denken musst und sagen musst, diese Szene, die hat mich doch berührt.
Später, wenn wir dann bei Chroniken von Ärzte und Aya und The Witch sind, dann müssen wir mal schauen, ob wir das nicht nochmal revidieren.
Dann musst du nochmal ein bisschen tauschen.
Bis dahin dauert's noch ein bisschen. Beim nächsten Mal, liebe Leute da draußen, steht für uns, ach, da freue ich mich drauf, Pompoko. Oh Gott, dann geht's schon wieder mit so einem Doppeltitel weiter. Stimme des Herzens, Whisper of the Heart. Und dann... Und dann haben wir endlich Prinzessin Mononoke.
Es wird abgeschwärmt. Ich glaube, wir müssen irgendwie externe Stimmen holen, damit wir irgendwas Negatives dann reinbekommen. Aber mal schauen. Vielleicht schauen wir auch Prinzessin Mononoke nochmal und denken uns, ja, naja.
Nein.
Da ist Only Yesterday war da schon deutlich größere Granate. Wir werden sehen. Ich freue mich. 2 von 3 Filmen habe ich noch nicht gesehen.
Pompoko hast du noch nicht gesehen.
Das ist das mit den Erdmenschen, ne? Oder mit den
mit den Malerhunden. Das ist ein Malerhund. Freu dich drauf. Du musst nicht aus dem Staunen herauskommen.
Sehr schön.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Menschen da draußen. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung oder eure Meinung hinterlassen auf kinotagesstätte.com, auf Spotify, auf Apple Podcasts und wir sind auch bei Instagram zu erreichen, bei Twitter auch noch, falls ihr das noch haben solltet. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche gut gelaunt, frisch erholt wieder zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Danke dir, Marius.
Danke dir, Christian.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao, ciao.